HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wir sind allein.
Ich wurde zu einem Teil der Masse. Ich ging vollkommen in ihr auf. Ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm.
Als gäbe es nur einen gigantischen Menschen auf der Erde.
Wir sind allein.
Das Massenerlebnis verscheucht das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Es verleiht das Gefühl von Macht.
Ich bin hierher gekommen heute, weil es öffentlich sichtbar ist. Auf Facebook ist es nicht so öffentlich sichtbar. Und es ist eben auch wichtig, in der Öffentlichkeit Signale zu setzen.
Ich glaube schon, dass die Politiker darauf achten.
Also Masse ist fast immer als dieser Negativbegriff einer bloßen Ansammlung von Menschen, eines Haufens bezeichnet worden.
Die schiere Masse erlaubt es, eine Weile nicht auf die eigene Vernunftstimme hören zu müssen.
Flucht vor der Langeweile und, wenn man so will, auch Flucht vor der Angst, alleine zu sein.
Wir sind allein.
Die Masse macht's, sagt der Volksmund. Aber dieser Satz bleibt einem schon seit einigen Wochen im Halse stecken, seit wir nur noch in Maßen zueinander finden dürfen und eben nicht mehr in Massen. Weil Massenveranstaltungen nun einmal schwer vereinbar sind mit Abstandsregeln. Und deshalb macht die Masse bis auf Weiteres so gut wie nichts. Manche werden nun sagen, macht nichts, weil sie sich in der Masse eher unbehaglich fühlen. Andere dagegen vermissen genau das, was ein Konzert, ein Fußballspiel oder eine Party überhaupt erst zum Erlebnis macht, nämlich den kollektiven Genuss. Denn der wird doch umso intensiver, je größer die Masse ist, in der man sich bewegt und bewegen lässt. Und was wird eigentlich aus einem politischen System, wenn sich keine Massen mehr versammeln dürfen? Demonstrieren mit Abstand zueinander mag zwar besser sein als gar nicht demonstrieren, aber dass eine solche Demonstration mit Abstand die wirkungsvollste Protestform wäre, das wird man getrost bezweifeln dürfen. Auseinander, keine Chance für die Masse, so heißt heute der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn im Fußballstadion, wo die Mannschaften der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres vor leeren Zuschauerrängen aufeinandertreffen, bei sogenannten Geisterspielen, die kein Fußballfan freiwillig gerufen hat, die wir aber wohl bis auf Weiteres nicht loswerden. Wie sich ein solches Geisterspiel-Wochenende anfühlt, das hat gleich zu Beginn Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion auf sich wirken lassen.
Keine Frage, es klang alles etwas ungewohnt an diesem ersten Geisterspielwochenende der Bundesliga-Geschichte.
Oh, in Dortmund, das 4:0. Die Mannschaft klatscht Beifall zur leeren Südtribüne, auf der nur drei Ordner stehen.
Und die kollektive Ungewissheit der Fußballfans mündete relativ schnell in ganz neuen Erlebniswelten für Augen und Ohren.
Dieses 3:0 von Hertha BSC in Hoffenheim wird bejubelt per Ellenbogen.
Im Hintergrund hören Sie vielleicht das Rauschen der Bundesstraße hier. Im Augsburger Stadion ist es fast mucksmäuschenstill.
Die Liga lernt sich selbst neu kennen, ohne den Faktor Akustik oder besser gesagt ohne den Faktor Fanakustik. Das führt dann auch mal dazu, dass sich ein gestandener Bundesliga-Trainer wie Freiburgs Christian Streich vor sich selbst erschreckt.
Ja, man hört sich halt immer schreien und denkt, schreie nicht zu viel. Sonst kommen sie unter Umständen durcheinander, die Spieler.
Nebengeräusche mutieren zu ungewohnten Hauptattraktionen. Die Bayern-Stars um Thomas Müller, der sich zeitweise wie bei einem, Zitat, Altherrenkick fühlte, konnten bei einer Videobeweisunterbrechung unten auf dem Feld sogar ganz genau hören, was die Reporter oben auf der Tribüne dazu sagten.
Ja, als wir eben still auf diesen Videoentscheid gewartet haben, dann hat man hier oben die Fernsehkommentatoren klar gehört. Ja.
Mit allzu klugen Sprüchen sollten sich die Reporter also ab sofort besser zurückhalten. Für die ist es ohnehin alles gerade mindestens genauso seltsam wie für die Spieler. Armin Lehmann kommentierte für den ARD-Hörfunk das Revierderby Dortmund gegen Schalke und wunderte sich ein ums andere Mal doch sehr.
Für mich war es so, dass ich zum Beispiel in unserer Schlusskonferenz immer wieder Pfiffe des Schiedsrichters gehört habe und gedacht habe, das wäre jetzt hier auf meinem Platz gewesen. Aber es war gar nicht so. Mein Spiel lief weiter. Irgendein anderes Spiel in dieser Schlusskonferenz hatte einen Schiedsrichter. Und weil es eben in allen Stadien so still war, konnte ich den auf meinem Kopfhörer total gut hören.
Klar wurde an diesem Wochenende aber auch, der Fußball ohne Fans ist weder besser noch schlechter als der mit Fans im Stadion. Diese Erkenntnis macht durchaus Hoffnung für die nahe Zukunft. Denn die Bundesliga wird noch eine ganze Weile ziemlich anders klingen.
5 Stadien, 5 knackige Fußballspiele, 0 Zuschauer.
Und das war sie, unsere Bundesliga-Konferenz.
Soweit Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion über die Fußball-Bundesliga im Geisterspielmodus und über, wie er sagt, neue Erlebniswelten für Augen und Ohren. Aber von Masse keine Spur. Professor Gunther Gebauer, Sportwissenschaftler und emeritierter Professor für allgemeine Philosophie an der Freien Universität Berlin und unter anderem Co-Autor des Buches Vom Sog der Massen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Ohne Fanakustik lernt sich die Liga neu kennen, hat der Kollege aus der Sportredaktion gesagt. Wie kommt Ihnen denn der Fußball ohne die üblichen Menschenmassen im Stadion vor? Zur Unkenntlichkeit entstellt?
Ja, ziemlich. Also das Geschehen auf dem Rasen ist ja so, wie man es kennt, weitgehend. Vielleicht ein bisschen gebremst, nicht ganz so wild und so euphorisch und zielgerichtet, wie man es aus den großen Arenen kennt. Aber das Fehlen des Publikums macht sich schon gewaltig bemerkbar. Das ist doch eine sehr sterile Atmosphäre, die wir da haben.
Wenn wir uns das Ganze zunächst mal aus der Perspektive der Fußballfans anschauen, warum ist es für die so wichtig, ein Fußballspiel dicht an dicht im Stadion in der Masse zu genießen?
Ich denke, das hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Fans, wenn sie als Masse auftreten, also geeint mit demselben Ziel, nämlich ihrer Mannschaft zum Sieg zu verhelfen, so etwas wie ein Kraftzentrum sind. Das heißt, sie reden gemeinsam, sie singen, sie feuern an und so weiter. Das ist also ein Gefühl von Macht, die dann entsteht. Und wenn das genügend Leute sind und genügend viel Krach gemacht wird, sodass die Spieler auch davon ergriffen werden, dann ist das eine mögliche Erklärung dafür, dass Heimspiele für Mannschaften erfolgreicher sind als Auswärtsspiele. Das heißt, wenn sie eine große Fanbasis hinter sich wissen, dann geht ihnen sozusagen von der Fangruppe eine ganze Menge Kraft zu. Sie werden sozusagen vergrößert, sie werden zu Helden aufgebaut, sie werden angehimmelt und die Anfeuerung setzt sich um bei ihnen auch in so etwas wie ein Quäntchen Kraft mehr.
In Ihrem Buch Vom Sog der Massen, das im vergangenen Jahr erschienen ist und das Sie gemeinsam mit Sven Rücker geschrieben haben, vertreten Sie jetzt nicht speziell für den Sport, sondern prinzipiell die Ansicht, dass wir in Deutschland gegenwärtig eine Masse von Individualisten haben. Und Sie und Ihr Co-Autor schreiben an einer Stelle, was die Einzelnen miteinander verbindet und zu einer neuen Masse macht, ist die gegenseitige Anerkennung ihres Strebens nach Einzigartigkeit. Gilt das denn auch für die Masse im Fußballstadion?
Das denke ich ja. Man muss sich nur die Fußballfans genauer angucken. Man darf sie jetzt nicht betrachten als eine uniforme Masse. Das ist ja die klassische, die überkommene Auffassung einer Masse. Alle werden irgendwie gleich, das ist homogen. Alle vereinigen sich zu irgendeinem uniformen Klumpen. So ist es ja nicht. Es ist ja so, dass in jeder Masse, das ist ja unsere Buchidee, in jeder Masse der Einzelne auch präsent ist und durch die Gegenwart in der Masse so etwas wie Kraft bekommt, seine Einzigartigkeit ausspielt. Er wird anerkannt von den anderen, er wird getragen. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann geht der Sieg teilweise mit auf sein Konto, jedenfalls in seine Einbildungskraft. Also das ist eine ganze Menge an Individualismus in einer Masse. Früher hat man gedacht, Individualismus und Massen schließen sich total aus, aber so ist es ja nicht.
Nehmen wir mal die Perspektive derer ein, die sich vor Publikum produzieren. Seien es Fußballspieler, seien es Musiker, die ein Konzert geben. Von Konzertveranstaltungen hören wir in diesen Tagen häufig, dass Konzerte, speziell Popkonzerte, sinnlos seien, wenn im Publikum Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Das ist ja zunächst mal bemerkenswert, denn Fußballspieler und Musiker müssen ja zunächst mal selber liefern, müssen ihre sportliche und künstlerische Leistung bringen. Und von unserem Sportreporter Philipp Hofmeister haben wir eben gehört, dass Fußball ohne Fans im Stadion nicht besser und nicht schlechter sei als mit Fans im Stadion, was die Leistung angeht. Warum ist es also so wichtig, dass Fußballspieler vor Leuten spielen, die miteinander eine Masse bilden?
Ja, Fußballer wollen sich ja produzieren. Sie wollen sich auszeichnen. Sie wollen auch ihrer Masse, ihren Fans gefallen. Sie spielen ja teilweise auch für die Fans. Ist es das jedenfalls, was sie hinterher oft genug sagen. Und ich halte das für glaubwürdig. Sie wollen sich auszeichnen für die Fans. Sie wollen für sie der Lieblingsspieler sein oder der charakteristische Spieler, der in der entscheidenden Sekunde das Tor schießt und so weiter. Das ist ja alles etwas, was für ihre Identität enorm wichtig ist. Und umgekehrt sehen die Fans ja auch eine Art Beziehung ihrer Lieblingsspieler zu ihnen selbst. Das ist fast so, als hätten sie eine persönliche Beziehung, die gar nicht existieren muss. Aber sie ist imaginär und als solche sehr stark. Und deswegen glaube ich, dass die Abwesenheit von Fans psychisch für die Fußballspieler schon ein sehr großer Mangel ist. Die werden nicht darüber reden jetzt, weil die Devise ausgegeben ist, Geisterspiele sind lebensnotwendig für den deutschen Fußball im Augenblick. Also darf man kein schlechtes Wort darüber verlieren. Das ist eine Omerta, eine Verschwörung des Schweigens da, habe ich so den Eindruck. Aber letzten Endes merkt man das ja auch, dass dieses Verbot des Jubelns, des Umarmens, des Übereinanderherfallens und so weiter, alles das, was an Freudenkundgebung für einen Fußballer ja auch wichtig ist, dieses performative Zeigen vor dem Publikum, das war ich jetzt, das ist mein Tor, oder ich habe die Vorlage geschossen, Arme hoch, alle fallen über mich her vor Freude. Das sind doch alles Szenen, die so ein Fußballspiel lebendig machen.
Wir alle wissen nicht, wie lange diese Corona-Krise mit all ihren Beschränkungen noch andauert. Was meinen Sie, wie lang kann denn der Fußball als Event überleben ohne Menschenmassen in den Stadien?
Das ist sehr schwer auszurechnen. Also im Augenblick funktioniert es ja offensichtlich. Wir müssen sehen, ob es so weitergeht. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Es sind gerade zwei Spiele, die einigermaßen glimpflich über die Runden gegangen sind. Wir werden sehen, wie die restlichen 7 bis 8 Spiele verlaufen. Das geht bis zum Ende der Spielzeit vermutlich gut, unter der Bedingung, dass jetzt kein Unglück passiert, dass da keine großen Ansteckungsgeschichten passieren. Aber ob eine neue Spielzeit nochmal mit Geisterspielen durchgespielt werden kann vom ersten Spieltag bis zum letzten. Das kann ja nur möglich sein, wenn der Leidensdruck so ungeheuer groß ist, dass alle sich dazu zwingen. Aber ich glaube, dass Fußball dann total verlieren wird.
Und keine Zukunft mehr hat, womöglich auf Dauer?
Nein, wir haben ja alle noch eine Zukunft. Sonst müssen wir jetzt annehmen, dass alles möglich vorbei ist. Die Innenstädte und die Geschäfte und die Popkonzerte. Nein, das ist viel zu pessimistisch. Das kann alles wieder aufleben. Wir sind Menschen und wir sind auch in gewisser Hinsicht Stehaufmännchen. Der Wunsch, viel zu stark mit anderen Menschen zusammen zu sein, das ist ja auch das, was eine Masse dann so wichtig macht fürs Zusammenleben. Wenn die uns fehlt, sitzen wir doch relativ einsam da, wie wir jetzt vorm Fernseher sitzen und alleine gucken und vielleicht mal Tor rufen, aber mehr auch nicht. Nein, ich glaube, dass der Wunsch, zu einer solchen Normalität zurückzukommen, viel zu groß ist, um zu pessimistisch zu sein.
Professor Gunter Gebauer, Sportwissenschaftler und emeritierter Professor für allgemeine Philosophie an der Freien Universität Berlin und unter anderem Co-Autor des Buches Vom Sog der Massen. Vielen Dank. So, nach so viel Masse oder auch nach so viel Sehnsucht nach einer Masse, die so mancher vermisst, gönnen wir uns jetzt knapp 1,5 Minuten wohltuende Einsamkeit mit Hilfe von Wilhelm Busch.
Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier. Und niemand gibt ihm weise Lehren, die gut gemeint und bös zu hören. Der Welt entronnen geht er still in Filzpantoffeln, wann er will. Sogar im Schlafrock wandelt er bequem den ganzen Tag umher. Er kennt kein weibliches Verbot, drum raucht und dampft er wie ein Schlot. Geschützt vor fremden Späherblicken kann er sich selbst die Hose flicken. Liebt er Musik, so darf er flöten, um angenehm die Zeit zu töten, und laut und kräftig darf er prusten, und ohne Rücksicht darf er husten, und allgemach vergisst man seiner. Nur allerhöchstens fragt mal einer, was, lebt er noch? Ei, schwere Not, ich dachte längst, er wäre tot. Kurz, abgesehen vom Steuerzahlen, lässt sich das Glück nicht schöner malen. Worauf denn auch der Satz beruht, wer einsam ist, der hat es gut.
Sagt Wilhelm Busch. Aber trotzdem leiden viele Menschen unter dem Motto, das jetzt in Zeiten von Corona zum Gesetz geworden ist und das heute Abend auch über dieser Sendung steht. Denn der Tag in HR2 Kultur heißt heute Abend Auseinander, keine Chance für die Masse. Eine Masse, das ist laut Wikipedia eine große Anzahl von Menschen, die konzentriert auf relativ engem Raum physisch miteinander kommunizieren oder als Kollektiv gemeinsam sozial handeln. Aber diese Definition ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, eines Eisbergs von Gedanken, der im unendlichen Meer unserer Geistesgeschichte schwimmt. Denn viele kluge Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte ihre Gedanken zur Masse aufeinander getürmt. Sie haben damit mehr oder weniger hohe Wellen geschlagen und einigen dieser Gedanken geht mein Kollege Mario Scala jetzt auf den Grund.
Zuerst betrachteten die Philosophen die Masse von außen. In der Masse unterzugehen, sich in ihr treiben zu lassen oder auch nur von ihr als modernem Phänomen fasziniert zu sein, kam überhaupt nicht in Frage. Die Masse vernichtet alles, was begabt und erlesen ist. Also zum Beispiel konservative Bildungsbürger, die zuerst mal eines sind, genervt von den vielen Leuten.
Die Städte sind überfüllt mit Menschen, die Häuser mit Mietern, die Hotels mit Gästen, die Cafés mit Besuchern. Es gibt zu viele Passanten auf der Straße, zu viele Patienten in den Wartezimmern berühmter Ärzte. Theater und Kinos wimmeln von Zuschauern, die Badeorte von Sommerfrischlern. Was früher kein Problem war, ist es jetzt unausgesetzt, einen Platz zu finden.
So klagte der spanische Philosoph Ortega y Gasset 1929 in seinem Buch »Der Aufstand der Massen«. Warum gehen die anderen alle nicht zu den weniger berühmten und vermutlich auch weniger qualifizierten Ärzten? Dann haben die Berühmten mehr Zeit für mich. Auch andere Theoretiker blickten von außen und von oben auf die Massen herab. Ein Mann bedeutet viel gegenüber einer Masse von Sklavenseelen, erklärte mit elitärem Gestus Oswald Spengler. Der Begründer der Massenpsychologie, der Franzose Gustave Le Bon, monierte die Prinzipienlosigkeit der Massenmenschen, die leicht in beliebige Richtungen gelenkt werden könnten. Und selbst der kritische Theoretiker Siegfried Krakauer erklärte die Masse für potenziell regressiv, von sich aus unbestimmt und manipulierbar. Nur wenige sahen die Masse von innen her und gestanden ihr Ambivalenz und damit auch positive Qualitäten zu. Sigmund Freud sah in ihr eine Ansammlung heterogener Elemente, die den Einzelnen nicht nur Sicherheit, sondern auch eine neue Macht verleiht. Befindet sich ein Individuum in einer Masse, schwinden die Sicherungen des Über-Ich, sei es des Staates oder eines anderen. Das Unbewusste kann sich jetzt Bahn brechen und zu Bewegungen führen, die die Einzelnen vielleicht zu träumen, aber nicht zu denken wagten. Doch Freud sah in den 20er Jahren noch zuerst die Gefahr der Identifikation der Masse mit einem Führer. Intensiver und vorbehaltloser die Massenseele erforscht, hat der Schriftsteller Elias Canetti. Wer verstehen will, wie eine Menschenmasse funktioniert, muss sich in sie hineinbegeben, sich ihr überlassen und ihrer Dynamik nachspüren. Mehr als 3 Jahrzehnte arbeitete Canetti an seiner bis heute maßgeblichen Studie »Masse und Macht«. Dort schrieb er:
»Sobald man sich der Masse einmal überlassen hat, fürchtet man die Berührung der anderen Körper nicht. In ihrem idealen Fall sind sich alle gleich. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechter. Wer immer einen bedrängt, ist das Gleiche wie man selbst. Man spürt ihn, wie man sich selber spürt. Es geht dann alles plötzlich wie innerhalb eines Körpers vor sich.«
Weil eine Menschenmasse egalitär ist, kann sie zu ekstatischen Zuständen führen. Dann wird sie zur offenen Masse, die immer mehr Menschen anzieht und sich irgendwann entlädt. Und diese Entladung, diese besondere Aktion, Demonstration, Streik oder Ähnliches, muss immer wieder geschehen. Denn die Masse ist ein empfindliches, sozusagen hochsensibles Gebilde. Kann sie sich nicht in einer wiederholten Entladung beweisen, dass sie noch lebt, zerstreut sie sich, genauso plötzlich, wie sie sich bildete. Und alle Menschen werden wieder von ihren privaten Lasten geplagt.
Sagt der Kollege Marius Kalla, und damit wären wir wieder bei denen, die zwar das Gegenteil von Masse sind, ohne die es aber keine Masse geben kann, nämlich bei den Individuen. Warum sich Individuen zu einer Masse zusammenfinden und aus welchen Motiven heraus sich Individuen in eine Masse hineinbegeben, das wollen wir jetzt versuchen zu klären mit Hilfe von Professor Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Warum kann es reizvoll für ein Individuum sein, sich in eine Masse zu begeben? Warum kann eine Masse anziehend auf ein Individuum wirken?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Auf jeden Fall bietet die Masse immer Sicherheit. Was die anderen tun, ist, kann sozusagen nicht verkehrt sein. Dann haben wir dieses Phänomen der Bestätigung, was ich gerade gedacht habe, was ich gerade in diese Situation hineinbringe, bestätigen mir die anderen um mich herum. Dann ist auch schon gesagt worden, dass es ein Machtgefühl gibt. Also wenn so viele ein und dieselbe Meinung vertreten und wir jetzt ein Ziel verfolgen, vielleicht ganz banal auch beim Fußball und so weiter, dann muss das sozusagen eine besondere Macht ergeben und wahrscheinlich auch erfolgreich sein. Und dann haben wir es ja häufig auch mit emotionaler Ansteckung zu tun, dass wir sozusagen dann innerhalb von Gebilden das Gruppen, das fängt schon bei Gruppen an, normalen Gruppen, auch im Alltag und so weiter, dass wir sozusagen Emotionen übernehmen von denen, die um uns herum sich befinden. Ich glaube, das sind die wichtigsten Faktoren.
Nun gibt es aber auch viele Menschen, die sich zu Massenveranstaltungen nicht hingezogen fühlen, denen eine Masse von Menschen Unbehagen verursacht. Wovon hängt das ab, ob wir uns gern oder ungern in einer Masse bewegen?
Also, ja, wir haben sozusagen 2 Seelen in unserer Brust, um mit Goethe zu sprechen. So Motive, die sich im Grunde widersprechen. Einerseits wollen wir dazugehören, zur Familie, zu anderen Gruppen, zum Verein und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer das Bedürfnis, individuell zu sein. Wir nennen das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, wurde vorhin ja auch schon mal genannt. Mhm. In diesem Widerspruch leben wir sozusagen alle, und wo sich der, sage ich mal, die Komfortzone befindet für ein einzelnes Individuum, das ist unterschiedlich zwischen den Menschen. Also das kann man auch messen, wie weit gehst du gerne mit den anderen mit und wie weit bist du Individualist und möchtest anders sein als die anderen. Also Menschen mit hohem Bedürfnis nach Einzigartigkeit kann man im Alltag auch durchaus erkennen. Die haben ausgefallene Frisuren oder eine bunte Brille auf und irgendwie witzige Aufkleber auf dem Auto und so weiter. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns alle. Und wer ein starkes Bedürfnis nach Einzigartigkeit hat, der ist dann unter Umständen auch von der Masse sozusagen abgeschreckt. Oft findet man ja auch, dass Menschen sich beengt fühlen. Dann, das wäre nochmal ein zweiter Faktor, dass man sozusagen zu stark sich eingeengt fühlt, jetzt auch körperlich.
Sind solche Gefühle womöglich auch gesellschaftlich geprägt vom Umfeld, in dem man sich bewegt? Kann das von Kultur zum Beispiel differieren?
Das differiert tatsächlich von Kultur zu Kultur. Also wir haben ja hier im Westen, sagt man immer, westliche Kulturen haben eine unterschiedliche Art, es selbst zu konstruieren im Vergleich zum Beispiel zu ostasiatischen Kulturen. Sodass bei uns diese Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, sehr individualistisch ist. Wir betonen dann zum Beispiel Differenzen zu anderen Menschen. Wenn ich mich selbst definieren soll, kann auch jeder mal ausprobieren, wer bin ich? Dann finden wir bei uns in unserer Kultur sehr stark Unterschiede zu anderen als definitorische Merkmale des eigenen Selbst oder Selbstkonzepts, wie wir das dann auch in der Wissenschaft nennen, während in ostasiatischen Kulturen die Gruppenzugehörigkeit eine größere Rolle spielt.
Mal unabhängig davon, ob ich mich gerne in einer Masse bewege oder nicht, kann man sagen, dass eine Masse, zu der ich nicht gehöre, mir zunächst immer Unbehagen einflößt und dass sich das erst dann ändert, wenn ich dazu gehöre?
Die Masse selbst wirkt natürlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, für die, die drin sind, irgendwie machtvoll. Und wenn man von außen drauf schaut, dann ist das auch auf eine gewisse Weise erschreckend. Also das haben wir natürlich auch vorhin schon gehört bei den Philosophen und so weiter, die Sie zitiert haben, egal Le Bon und so weiter, die haben da einen sehr negativen Blick drauf gehabt, gerade weil sie nicht dazu gehört haben.
Elias Canetti, der ja schon mehrfach zitiert worden ist, sagt, wer eine Masse verstehen will, muss sich in sie hineinbegeben. Tun wir jetzt mal virtuell so, als ob das möglich wäre für uns. Wie verändern sich Individuen, wenn sie Teil einer Masse sind?
Ja, also wir nennen das Deindividuierung. Plötzlich ist es dann so, dass so die eigene Persönlichkeit eine geringere Rolle spielt. Wir werden emotional angesteckt, wir fühlen diese Bestätigung auf ein Ziel hin durch die anderen. Auch die eigene Verantwortlichkeit, müssen wir leider annehmen, geht sozusagen zurück. Man kann dann unter Umständen auch Blödsinn machen, ohne dass es jemand merkt, weil man sich so in der Masse verstecken kann.
Und das lässt dann nach, wenn man aus der Masse wieder rausgeht, oder kann so eine Veränderung auch dauerhafterer Natur sein?
Also zunächst mal ist es ganz schnell wieder weg. Also wenn wir es im Fußballstadion beobachten, dann schreien die alle für den gleichen Verein und 10 Minuten später auf dem Parkplatz mögen sie sich schon nicht mehr, weil der eine falsch geparkt hat oder zu langsam rausfährt und so weiter. Das sind alles sehr kurzfristige Phänomene. Was ich noch gern dazu sagen möchte, ist, dass man innerhalb der Masse eigentlich stärker der Norm der Gruppe entspricht. Und das ist nicht unbedingt immer negativ. Also diese Massenpsychologie und so weiter, was wir aus dem letzten Jahrhundert kennen oder auch aus dem 19. Jahrhundert schon, da hat man immer sehr stark angenommen, dass das was Negatives ist in der Masse. Heute hat man einen anderen Blick drauf und sagt, die Normen, die in der Gruppe verhaltenswirksam sind, die werden dann auch das Individuum stärker beeinflussen. Also wir wissen zum Beispiel von Krankenschwestern, wenn sie auf eine Art deindividuiert werden, indem sie zum Beispiel ihre Krankenschwestertracht tragen, dass sie dann auch hilfsbereiter werden. Also es ist nicht unbedingt immer negativ sozusagen, was da passiert.
Wenn es nun wie jetzt in der Corona-Zeit so gut wie keine Massenveranstaltungen, keine Massenversammlungen in unserer Gesellschaft geben kann, geben darf, wie sehr verändert das auf die Dauer uns als Individuen?
Oh, das ist natürlich in die Zukunft gefragt und schwer spekulativ. Aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Sicht, hängt das sehr stark davon ab, wie lange dieser Zustand anhält. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben Gewohnheiten und wenn wir die für eine kurze Weile aufgeben, dann fallen wir recht schnell auch wieder in alte Gewohnheiten zurück. Wenn sich jetzt Veränderungen einstellen, die über längere Zeit anhalten, verändern sich dann auch Gewohnheiten. Dann kann durchaus sein, dass der, ich bleibe jetzt mal beim Fußball, ab und zu zum Fußball gegangen ist, jetzt aber gar nicht mehr gehen kann, dass er die Gewohnheit ablegt und dieser Mensch dann künftig gar nicht mehr dahin geht, sondern sich vielleicht eine neue Freizeitbeschäftigung gesucht hat oder sowas. Ich glaube, das ist sozusagen der entscheidende Faktor. Verändern sich die Gewohnheiten oder verändern sie sich nicht?
Heutzutage kann man ja dank Internet und sozialer Medien mit massenhaft vielen Menschen in Kontakt kommen und Kontakt halten. Inwieweit kann das denn die herkömmliche Masse und die physische Nähe in einer solchen Masse ersetzen?
Zum Teil ja, das ist aber eher so, wie wir das sagen, auf einer kognitiven Ebene. Also ich kann zum Beispiel in einen Blog gehen, wo meine Meinung vertreten wird, wo ich Bestätigung erhalte, wo diese Sicherheit auftritt. Alles, was darüber hinausgeht, ist von, wie wir sagen, Face-to-Face-Kontakt abhängig. Davon abhängig, dass wir wirklich das dann auch spüren, diese Enge. Diese Emotionen überschwappen, die die anderen haben, die spüre ich dann auch. Also zum Teil kann es kompensiert werden, ganz auf jeden Fall nicht. Dafür sind unsere Gehirne viel zu alt, die sind Hunderttausende von Jahren alt und das Internet verstärkt oft nur das, was wir eh schon gefühlt haben und kann nicht, ist keine neue Qualität sozusagen.
Professor Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Vielen Dank. Auseinander, keine Chance für die Masse. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wir machen jetzt erneut aus dieser Corona-bedingten Not eine Tugend und spüren knapp 2 Minuten lang einer Frage nach, mit der sich vor knapp 100 Jahren Kurt Tucholsky unter seinem Pseudonym Peter Panther beschäftigt hat.
Was machen Menschen, wenn sie allein sind? Diese Frage hat Maxim Gorki einst gestellt und er hat sie fast tragisch beantwortet. Vor allem, er hat sie für Russen beantwortet. Was aber tun brave Mitteleuropäer? Zunächst ist festzustellen, dass in dem Augenblick, wo der Mann allein ist, etwas von ihm fällt. Eine dünne Haut, eine zarte Maske. Einer der größten deutschen Denker, Lichtenberg, hat einmal die Beobachtung aufgezeichnet, wie Menschen in Nebenstraßen ein anderes Gesicht aufsetzen als in Hauptstraßen. Daran ist viel Wahres. Was also tut der Mann, wenn er allein ist? Ist er ohne feste Beschäftigung, so wird fast jeder Mann um etliche Jahre jünger. Er beginnt, wenn auch nicht zu spielen, so doch seinem Spieltrieb leise nachzugehen. Es ist viel Jungenshaftes, was sich da meldet. Ich glaube, dass kinematografierte Menschen, die allein sind und sich unbeobachtet glauben, zu dem Komischsten gehören müssen, was es gibt. Die Tür ist also zugefallen, du bist allein. Was nun? Die Sache fängt gewöhnlich damit an, dass man bei ganz vernünftigen Handgriffen mit etwas völlig Sinnlosem beginnt. Ein kaum wahrnehmbarer Schleier von Irrsinn liegt auf Leuten, die allein sind. Du nimmst die Bürste, das ist wahr, aber dabei hebst du einen Kamm auf. Und wenn du auch nur eine Minute Zeit hast, balancierst du den ein bisschen. Und wenn du nicht balancierst, dann fängst du an, irgendetwas in Reih und Glied zu legen. Und wenn du nicht in Reih und Glied legst, was sehr beruhigt, dann trommelst du mit dem Nagelreiniger auf einer Seifenschale. Welcher Oberregierungsrat hätte noch nie im Bad mit dem Thermometer Schiffchen gespielt?
Naja, ein Oberregierungsrat in der Vorstellung von Kurt Tucholsky mag Trost darin finden, einsam im Bad mit Schiffchen zu spielen. Aber ein amerikanischer Präsident wie Donald Trump wünscht sich Massenveranstaltungen, denn es ist schließlich Präsidentschaftswahlkampf in den USA und da kommt es darauf an, massenhaft Stimmen zu sammeln. Wie gut das dem Präsidenten gelingen wird, das wird sich erst im November zeigen, aber eine Masse zu finden, bei der man sich Aug in Aug Gehör verschaffen kann, das ist auch in den USA schwierig geworden. Und unsere Korrespondentin in Washington, Julia Kastein, musste sage und schreibe 2,5 Monate zurückgehen, um eine Wahlkampfakustik wie diese zu finden.
USA, USA, rufen 10.000 Menschen in der Arena von Charlotte, North Carolina. Minutenlang stehende Ovationen für Donald Trump bei dessen bislang letzter Wahlkampfrally vor der Corona-Pandemie am 2. März.
Well, I want to thank you very much, North Carolina. Thank you very much.
Kürzlich war der US-Präsident wieder unterwegs in einem Logistikzentrum für Medizingüter in Pennsylvania.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump.
And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free.
Auch hier erschallte Trumps übliche Wahlkampfhymne. Doch bei nur rund 3 Dutzend im Saal verteilten Arbeitern klang der Applaus deutlich verhaltener.
Thank you. Thank you, all that social distancing. Look at you people all spread out 6 feet.
That's pretty impressive.
Trump genoss den Auftritt trotzdem, lobte die Mitarbeiter fürs Abstandhalten und erzählte, wie toll die Fahrt vom Flughafen war, weil eine Menschenmenge mit Trump-Schildern und Hüten die Straßen säumte. Der US-Präsident braucht Publikum und verkraftete den abrupten Entzug wegen der Corona-Einschränkungen nur schwer. Der Lagerkoller war zwischendurch so stark, dass Trumps Zeitgefühl völlig durcheinander geriet.
I haven't left the White House in months.
Er habe das Weiße Haus seit Monaten nicht verlassen, klagte der Präsident am 20. April. Da waren es erst 6 Wochen. Wenn das Bad in der Menge nicht möglich ist, müssen Einschaltquoten genügen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie prahlte der Präsident bei Twitter, dass mehr Menschen seine täglichen Pressekonferenzen verfolgen würden als American Football Spiele oder das Finale der Dating-Reality-Show The Bachelor. Als die Quoten sanken, ließ Trumps Begeisterung für das Format schlagartig nach, zumal er nach eigenem Bekunden die Journalistenfragen für völlig überflüssig hält und die Medien ohnehin für feindselig.
I am greeted with a hostile press, the likes of which no president has ever seen.
Inzwischen lässt Trump keine Gelegenheit aus, direkt vor Publikum zu sprechen, besonders gerne in Fabriken, die Masken, Tests oder Beatmungsgeräte herstellen. Offiziell sind diese Termine kein Wahlkampf und werden vom US-Steuerzahler finanziert, aber sicher kein Zufall, dass sie Trump bislang in jene Staaten geführt haben, die er für seine Wiederwahl braucht. Sein designierter Herausforderer Joe Biden sitzt dagegen meist immer noch im Heimstudio im Keller seines Hauses in Delaware.
Well, I tell you what, I'm following the rules, man.
Er halte sich eben an die Regeln, verteidigte sich der ehemalige Vizepräsident kürzlich in einem Radiointerview und behauptete, es würde ihm nichts schaden. Auch mit virtuellen Auftritten erreiche er Millionen Menschen und läge in landesweiten Umfragen deshalb klar vorn.
It's not hurting me. I'm winning in all those states. I'm ahead in all the national polls.
Gestern, am Memorial Day, dem Feiertag für die Kriegsgefallenen, traute sich Biden mal wieder raus, besuchte mit Frau und natürlich mit Maske ein Kriegsdenkmal in seiner Heimatstadt Wilmington. Der Präsident ohne Maske hielt eine Rede vor Soldaten in Baltimore, obwohl ihn der demokratische Bürgermeister aufgefordert hatte, auf einen Besuch zu verzichten. Die Hafenstadt ist noch im Lockdown. Spätestens Ende August will Trump um jeden Preis wieder Auftritte vor vollem Haus, so wie einst vor Corona, beim Nominierungsparteitag der Republikaner in North Carolina. Weil ihm der demokratische Gouverneur des Bundesstaats das bislang nicht fest versprechen will, drohte Trump jetzt sogar damit, den Parteitag notfalls woanders abzuhalten.
Trump und wie sehr er die Massen vermisst. Soweit der Bericht unserer USA-Korrespondentin Julia Kastein. Professor Britta Waldschmidt-Nelson, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Augsburg und dort Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Donald Trump war ja im Grunde von Anfang an als Präsidentschaftskandidat seiner Partei gesetzt, wie die meisten früheren Präsidenten auch nach ihrer ersten Amtszeit. Er hatte als amtierender Präsident viel mehr Gelegenheit, sich öffentlich zu produzieren, als sein Herausforderer Joe Biden, wie wir gehört haben. Und zu den Wahlkampfveranstaltungen, die er sich wünscht, werden doch wahrscheinlich sowieso nur diejenigen kommen, die bereits seine Anhänger sind. Warum also braucht Präsident Trump unbedingt Massenveranstaltungen für seinen Wahlkampf?
Und ich glaube, zum einen braucht er das, weil die Bilder dieser Wahlkampfveranstaltungen, so sie denn in der Vergangenheit also stattgefunden haben oder so sie stattfinden werden, natürlich auch wieder seinen anderen Anhängern, die nicht dabei sein können, signalisieren, oh mein Gott, so viele Menschen, Hunderttausende von Menschen unterstützen Donald Trump, das kann ja nur gut sein. Also es ist sicherlich einfach ein strategischer Grund, warum er das möchte. Aber ein anderer Grund liegt auch, glaube ich, in seinem sehr ausgeprägten Narzissmus verwurzelt. Donald Trump ist jemand, der unglaublich stark darauf bedacht ist, das Wohlwollen der Massen zu spüren. Das gibt ihm, also seinem Ego, ein Hochgefühl. Und ich glaube, dass er da tatsächlich auch drunter leidet jetzt, dass das nicht möglich ist. Ja, er liebt es einfach, das sieht man ihm ja auch richtig an, wenn er bei so Veranstaltungen steht und die Masse dann auch richtig manipulieren und aufpeitschen kann. In dem Fall jetzt, den wir gerade gehört haben, in dem Beitrag von Frau Kastein, war das ja dann so USA, USA. Aber wir erinnern uns noch an den Wahlkampf vor 4 Jahren, als er wirklich dann auch die Masse dazu gebracht hat, zu schreien, lock her up, also den Hass auf Hillary Clinton aufgepeitscht hat, in einer Weise, die schon was Demagogisches an sich hatte, fand ich.
Passen Massenveranstaltungen womöglich auch generell zum politischen Stil von Donald Trump? Er war ja immer darauf aus, so etwas wie eine schweigende Mehrheit für sich zu gewinnen, die sogenannte abgehängte weiße untere Mittelschicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da Parallelen fast ziehen, ein bisschen zu Richard Nixon, der damals ja auch, als er 1968 die Wahl gewonnen hat, immer für sich deklariert hat, dass er der Vertreter eben dieser abgehängten Masse, damals sagte man die Silent Majority, ist. Und das hat Trump ja auch von Anfang an propagiert, dass er sich zum Sprachrohr macht für diese Masse der verzweifelten und Ressentiments gefüllten Menschen im mittleren Westen, der unteren weißen Mittelschicht, die auch vorher zugegebenermaßen zum Teil eben von den demokratischen und republikanischen Parteien ganz schön vernachlässigt worden war. Hillary Clinton hat da keinen guten Wahlkampf gemacht. Zu deren Sprachrohr hat er sich quasi gemacht. Und das Interessante dabei ist, dass er die Leute dazu gebracht hat, ihn dann zu unterstützen, obwohl er politisch Programme bekämpft hat, zum Beispiel den Affordable Care Act, also besser bekannt als Obamacare, diese halbwegs allgemeine Krankenversicherung, die sein Amtsvorgänger eingeführt hatte. Also Trump hat diese Versicherungen ja mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft, und seine Anhänger, die Leute, die ihn gewählt haben, sind eigentlich die, die gerade davon sehr stark profitieren. Und das ist das Erstaunliche.
Eine noch größere Rolle als so programmatische Aspekte, die Sie gerade genannt haben, spielt ja gerade in den USA auch die Person des jeweiligen Kandidaten. Das ist ja ein sehr personenorientierter Wahlkampf. Der braucht dann wahrscheinlich automatisch einen Hang zu Massenveranstaltungen, ne?
Das ist sicherlich richtig. Und bei Trump kommt halt noch dazu, wir wissen ja spätestens seit Hannah Arendts Buch damals Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, da schreibt sie ja so schön, dass es bei Massen immer ein Ressentiment gibt gegen die Eliten. Die fühlen sich also von der Elite des Landes verraten und verkauft. Und es ist so, dass halt zum Beispiel Barack Obama immer jemand dastand, der ein intellektueller Mensch ist, ein sehr gebildeter Mensch. Und in Amerika gibt es eine Tradition, eine gewisse anti-intellektuelle Tradition, ja, von den Menschen, die so out back in the West sind, und diese East Coast Elites, die sind ihnen suspekt. Und Donald Trump verkörpert sozusagen alles, was eben nicht elitär ist, ja, was eben nicht irgendwie akademische Bildung hat oder auch so auftritt, als würde er zu einer Mittelklasse oder höher gehören, sondern er ist so richtig der Elefant im Porzellanladen, und genau das hat dann appelliert an den Sinn der Masse, die alle dachten, wir brauchen da mal jemand, der Tacheles sagt und richtig aufräumt. Und
viele Soziologen rechnen ja die Gesellschaft in den USA eher zu den individualistisch geprägten Gesellschaften. Trotzdem haben Massenbewegungen in den USA immer eine Rolle gespielt. Bürgerrechtsbewegung, Anti-Vietnamkrieg-Demonstrationen und auch zu Anfang der Präsidentschaft von Donald Trump hat es einige Demonstrationen gegen ihn gegeben. Was sagen Sie als Kulturwissenschaftlerin? Wie verhalten sich in den USA Individuum und Masse zueinander?
Ja, das lässt sich nicht so ganz einfach sagen. Grundsätzlich sind die Amerikaner schon sehr viel individualistischer gestrickt als die Europäer, was auch einfach mit der Geschichte dieses Rugged Individualism und der Frontier zu tun hat. Ja, und daher auch so tief verwurzelt das Misstrauen gegenüber einem starken Staat und diese Idee, dass jeder für sich selbst verantwortlich sein muss. Ja, also im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten, wo doch eine sehr ausgeprägte Solidargemeinschaft ist, die zum Beispiel es als eine Selbstverständlichkeit empfindet, dass alle für die Krankenversicherung oder die Bildung von allen bezahlen. Das ist in den USA anders. Aber die Massenbewegungen, die sind interessanterweise meistens geprägt von eben den politisch progressiveren Kräften, ja, die sich zusammenschließen und etwas verändern wollen, wie zum Beispiel bei der Bürgerrechtsbewegung oder bei Schwulen- und Lesbenbewegung oder bei der Frauenrechtsbewegung. Die haben da große Demonstrationen gemacht. Sie erwähnten ja gerade schon die Bürgerrechtsbewegung. Das war eigentlich der erste große Massenprotest auf der Mall in Washington D.C., war eben damals im August 1963 der March for Jobs and Freedom, angeführt von Martin Luther King und seinen Verbündeten, die dafür demonstriert haben.
Dann ist das also auch so ein gewisses Armdrücken. Auf der einen Seite ein Präsident, der Massenveranstaltungen für sich nutzen möchte. Das fängt ja sozusagen schon am ersten Tag seiner Amtszeit an, wenn er auf den Stufen vor dem Kapitol, nicht drinnen, also dort, wo viele Zuschauer da sein können, wenn da diese Zeremonie abläuft. Und auf der anderen Seite eben Leute, die sich in der Masse gegen ihn in Stellung bringen.
Ja, wobei, wie gesagt, Masse an sich Publikum zu haben, allein das hat schon irgendwie einen Wert für Trump, und nicht zuletzt deshalb war er ja, glaube ich, wirklich persönlich gekränkt darüber, dass zu seiner Inauguration nur maximal halb so viele Leute erschienen sind wie bei der Amtseinführung seines Vorgängers Barack Obama. Das hat ihn zutiefst gewurmt. Da gab es ja hinterher Riesenkrach, weil er dachte, die Medien haben das alles manipuliert und die Bilder wären gefälscht gewesen. Also Trump sind Massen einfach wichtig, ja, und die Massenveranstaltungen, die er besucht, sind aber natürlich primär von seinen eigenen Anhängern bestückt.
Professor Britta Waldschmidt-Nelson, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Augsburg und dort Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums. Vielen Dank. Auseinander, keine Chance für die Masse. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und weil uns die Corona-Pandemie bis auf Weiteres zwingt, auf Massenversammlungen zu verzichten, egal ob uns das nun recht ist oder nicht, wollen wir uns jetzt nochmal mit der Frage beschäftigen, was Menschen eigentlich machen, wenn sie allein sind. Ausgerechnet Kurt Tucholsky, der ja an anderer Stelle seines Werkes mal gesagt hat, dass Menschen am liebsten zu Klumpen geballt ihr Leben verbringen. Ausgerechnet Kurt Tucholsky also hat sich vor knapp 100 Jahren unter dem Pseudonym Peter Panther Gedanken gemacht über diverse Aktivitäten beim Alleinsein.
Auch ist sehr schön, Männer, die allein sind, singen zu hören. Dass die Majorität so schön singt wie Suzanne Leng Leng, mag noch hingehen. Aber was sie so singen? Zunächst 50 Mal dasselbe Lied, nein, denselben Liedfetzen. Dieselben paar Takte, immer sentimentaler, immer falscher, immer im Rhythmus dessen, was sie gerade tun. Auch verwandelt sich der Text leicht in einen völlig wahnsinnigen Indianergesang. Valencia, lass mich wippen, 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 auf den Klippen, 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 mit der ganzen Kompanie. Das klingt nach der 61. Wiederholung ganz menschlich. Auch kann man es pfeifen. Dann gibt es etliche, die sprechen sehr leise mit ihren Sachen. Es erhebt sehr, wenn man die Arbeit mit frommen Sprüchen begleitet. Wo ist denn der Schuh? Wo ist denn der Schuh? Jetzt, kleiner Opernchor, Schuh, 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 Schuh. Dann, na, da bist du ja. Vielleicht lässt du dich noch 3 Stunden suchen, Hund. Rums an die Wand. Großes Orchester, tra-ra-ra, gesprochen, das kann wahrscheinlich alle, gejodelt, alle, alle. So an sonnigen Tagen.
Und wie das Ganze bei Regen klingt, versuchen wir uns jetzt mal nicht auszumalen. Kommen wir also von Kurt Tucholsky alias Peter Panther und von seiner Beschreibung eines Gesangssolisten, der allein ist, zu einem Kongress von 3000 Menschen, die, wenn man so will, permanent im Chor singen. Kommen wir zum Nationalen Volkskongress in Peking. Dieser Kongress ist offiziell das Parlament der Volksrepublik China, bestehend aus 3000 Delegierten, die von den lokalen Volkskongressen im ganzen Land nach Peking entsandt werden. Entscheiden dürfen diese Abgeordneten alles, was Präsident und Regierung wollen. Und deshalb gilt der Nationale Volkskongress allen, die das politische System der Volksrepublik China kritisch sehen, als Schaubühne einer Scheindemokratie. Aber selbst angesichts der Corona-Pandemie, die ja von China ausgegangen ist, wollte die Staats- und Parteiführung auf dieses Spektakel nicht verzichten. Sie hat die Tagung des Nationalen Volkskongresses zwar um 2 Monate verschoben und um 1 Woche verkürzt, aber eröffnet wurde sie dann doch, so berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff, und zwar mit Pauken und Trompeten.
Eine Massenveranstaltung mit Masken. Fast 3000 Delegierte nehmen derzeit an der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking teil. Es ist das größte Parlament der Welt, wenn man es denn so nennen will, weil es eigentlich ein Scheinparlament ist. Die Eröffnungsinszenierung war, bis auf die Masken, wie immer. Ein Marsch, die Nationalhymne, die Delegierten sitzen kerzengerade in der großen Halle des Volkes und klatschen im Takt. Dann Regierungschef Li Keqiang. Zur Inszenierung in diesem Jahr gehört aber auch, dass die obersten kommunistischen Führer um Staats- und Parteichef Xi Jinping keine Masken tragen. Nur die Masse der Delegierten muss Mund und Nase bedecken. Die Parteispitze symbolisiert Normalität, sagt der kritische Soziologe Wu Qiang. Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas, sie alle hoffen, dass der Volkskongress normal abgehalten werden kann. Man will zeigen, dass die Corona-Pandemie den Volkskongress nicht in die Knie zwingt. Der 62-jährige Yao Li Fa verfolgt die Ereignisse in seiner Heimatprovinz Hubei vom Fernsehen. Seit 25 Jahren versucht er, nicht Teil der politischen Masse zu sein, sondern einen eigenen Weg zu gehen. 1998 wurde er der erste Abgeordnete eines lokalen Volkskongresses in China, der nicht die Unterstützung der kommunistischen Partei hatte. Die Wahl der Delegierten sollte frei, demokratisch, kompetitiv und offen sein. So aber haben wir viele Delegierte, die nicht qualifiziert sind. Jedes Jahr wieder die Bilder der Abgeordneten, die klatschen, Hände heben und Hände schütteln. Allein das sind ja schon Zeichen der Inkompetenz. Wenn der Volksrepublik China nicht Teil der kommunistischen Partei ist, sondern der Masse auch noch entgegenschwimmt, der hat es schwer. Yao Li Fa spürt das immer wieder. Um den Nationalen Volkskongress herum wird er überwacht und gewarnt. Er soll sich nicht in internationalen Medien über das politische System beklagen. Mehrfach musste er ins Gefängnis. Und trotzdem kandidierte er wieder und wieder. In jeder vergangenen Wahl habe ich versucht, mich aufzustellen. Nicht nur mich selbst, sondern ich habe auch andere im Land ermutigt, das zu tun. Die Offiziellen mögen die Rhetorik der unabhängigen Kandidaten nicht. In seiner einzigen Amtszeit im lokalen Volkskongress war Yao Lifa für ein Drittel der fast 500 offiziellen Einlässe, Anfragen und Vorschläge verantwortlich. Auch für die Unterschriftenaktion gegen Parteioffizielle und gegen die Verschwendung öffentlicher Gelder. Ein Versuch der Graswurzeldemokratie. Genau das ist der Nationale Volkskongress in Peking nicht. Hier gibt es keine öffentlichen Debatten oder Kontroversen. Noch nie hat Chinas Parlament einen eingebrachten Vorschlag abgelehnt. Es ist die massenhafte Inszenierung der kommunistischen Einigkeit, sagt Kritiker Wu Qiang. Das ist die politische Bedeutung des Volkskongresses in China. Er dient dazu, als zeremonielle Veranstaltung das herrschende Regime zu bestätigen und den Leuten zu erzählen, alles sei in Ordnung. Es gibt keine interne Krise und keine externe Krise. Alles muss reibungslos in Einigkeit verlaufen. Und das funktioniert in der Regel gut. Alle wichtigen Entscheidungen hat zuvor ein enger Führungszirkel der Kommunistischen Partei getroffen. Die Masse der Delegierten nickt am letzten Tag dann alles ab.
Berichtet unser Korrespondent in der chinesischen Hauptstadt Peking, Axel Dorloff. Dr. Simon Theune, Soziologe und Vorstand des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gehört, der Nationale Volkskongress in Peking wird trotz Corona-Pandemie als Massenveranstaltung abgehalten, obwohl der Volkskongress faktisch keine selbstständigen Entscheidungen treffen kann. Aber als Symbol der Macht, als massenhafte Inszenierung der kommunistischen Einigkeit, wie Kritiker sagen, ist er offenbar wichtig genug für die Parteiführung. Wie wichtig sind Massenversammlungen zur Demonstration der eigenen Macht generell für autoritäre und diktatorische Systeme?
Ich würde sagen, das ist eine wichtige Form der Legitimitätsbeschaffung, indem man die Masse inszeniert und dadurch deutlich macht, wir haben hier die Unterstützung der Massen. Es ist aber auch ein wichtiges Zeichen nach innen, der Disziplinierung. Es gibt einen großen Druck, dabei zu sein, jetzt vielleicht nicht beim Volkskongress, da sind ja nicht alle Leute aus dem chinesischen Volk dabei, sondern zum Beispiel in meinem Arbeitsfeld bei Protesten gab es in Ost-Berlin ja die inszenierten Proteste zum 1. Mai, da gab es einen sehr hohen Druck dabei zu sein. Und wer nicht Teil der Masse sein will, der ist eben verdächtig.
Wie muss denn eine solche Instrumentalisierung von Massen ablaufen, damit sie im Sinne der Herrschenden funktioniert?
Na, vor allen Dingen muss sie stimmig sein. Wenn sie durchbrochen wird, dann wird es problematisch. Auch das hat man ja gesehen bei den Rosa-Luxemburg-Demonstrationen in Berlin, wo dann einzelne Leute mit Plakaten rumgelaufen sind oder Transparenten, die Sprüche von Rosa Luxemburg gezeigt haben, die durchaus kritisch waren gegenüber dieser Inszenierung der Masse. Und dann wird es natürlich auch gefährlich, wenn eben die Masse nicht mehr von oben gesteuert werden kann. Man kann ja Proteste von Einzelnen leicht abräumen, aber weniger gut verbergen kann man, wenn man tatsächlich einen Massenprotest hat in autoritären Regimen. Dann geht es dann gleich ums Ganze, da wackelt das System. Haben wir zum Beispiel im arabischen Frühling gesehen, dass dadurch Massenproteste tatsächlich die Regime nacheinander gefallen sind.
Wir haben ja eben auch in dem Beitrag jemanden gehört, der sozusagen aus der Reihe tanzt, den unabhängigen chinesischen Politiker Yao Lifa. Er spricht von den Bildern, die der Nationale Volkskongress in Peking gerade liefert. Bilder von Abgeordneten, die klatschen, die Hände heben und Hände schütteln. Und Yao Lifa sagt dazu, allein diese Bilder seien doch schon Zeichen der Inkompetenz. Das ist aber doch wahrscheinlich nicht im Sinne der Herrschenden, dass die Massen, die ihnen zustimmen, inkompetent wirken. Nehmen Machthaber solche Wirkungen in Kauf oder entstehen diese Wirkungen bei großen Teilen der Bevölkerung gar nicht?
Also diese Inszenierung funktionieren nicht immer bei allen Teilen. Also auch in der DDR gab es ja ein großes Unbehagen damit, wie die offizielle Erzählung war und wie da sozusagen Einigkeit hergestellt wurde, wobei alle wussten, dass es, wenn man mit den Nachbarn sprach oder mit Kollegen, dass es da durchaus Kritik gab, die aber eben öffentlich nicht sichtbar wurde. Und das ist sozusagen das Problem, mit dem autoritäre Regime immer zu kämpfen haben, öffentlich Kritik unsichtbar zu machen. Und das gelingt manchmal gut, manchmal weniger gut.
Gucken wir mal auf demokratische Systeme wie das unsrige. Da wird ja mehr als in autoritären Systemen Wert gelegt auf die Rechte des Individuums. Andererseits beruhen gerade demokratische Entscheidungen auf dem Mehrheitsprinzip. Wie wichtig sind Massen in einer Demokratie?
In pluralistischen Gesellschaften wird die Masse als Zeichen für gesellschaftliche Mehrheiten gesehen. Also ich spreche wieder über mein Themengebiet, Proteste und Demonstrationen. Wer viele Menschen auf die Straße bringt, der zeigt, es gibt hier ein Problem, für das viele eine Lösung fordern. Und das führt dazu, in einem politischen Prozess, dass ein Thema auf die Agenda gesetzt wird, dass man Aufmerksamkeit schafft für ein Thema, einen Anlass für Berichterstattung. Am Beispiel der Anti-AKW-Bewegung kann man das sehen. Das ist am Anfang überhaupt nicht kritisch gesehen worden. Dann gab es immer mehr größere Proteste, die dann auch die Diskussion angeregt haben darüber, dass da eventuell auch etwas problematisch sein könnte an dieser Technologie. Und das ist das, was Massenproteste leisten, dass sie eben auch sichtbar machen, es gibt eine Mehrheit, die ein Problem hat mit diesem. Oder nicht unbedingt eine Mehrheit, aber doch eine kritische Masse, die da ein Problem mitzieht.
Nun können im Moment hier bei uns in Deutschland, wie in anderen Ländern auch, Demonstrationen nicht so stattfinden, wie wir das gewohnt sind. Demonstranten können nicht Schulter an Schulter demonstrieren, sondern müssen Abstand zueinander halten beim Demonstrieren. Wie sehr nimmt das einer Demonstration ihre Wirkung? Wie viel Wirkung büßt eine Demo dadurch ein?
Also was in Protestbewegungen wichtig ist, wenn man tatsächlich eine Massendemonstration hat, dann ist das auch ein Moment der Bestärkung und der Selbstermächtigung. Wenn man mit so vielen Leuten auf der Straße ist, mit Zehntausenden demonstriert, ist das auch eine körperliche Erfahrung, eine emotional prägende Erfahrung. Das sind eigentlich die Momente, wo die Bewegung zur Bewegung wird, wo ich merke, ich bin Teil von einem größeren Prozess und ich kann hier Gesellschaft tatsächlich verändern. Und wenn diese Momente fehlen, ist das schwierig, die zu ersetzen. Das hat man jetzt ja auch gerade gemerkt. Mit den Klimastreiks zum Beispiel, das waren die größten Proteste oder mit die größten Proteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Die haben dafür gesorgt, dass tatsächlich viele Leute über das Thema diskutiert haben und auch selbst politisiert wurden. Und jetzt ist es natürlich schwierig, unter den Bedingungen sowas herzustellen. Das haben die Fridays for Future mit dem Online-Klimastreik versucht. Daran sieht man, die Menschen sind auch sehr kreativ, wenn es darum geht, mit solchen Problemen umzugehen und eine Lösung dafür zu finden, dass eben Protest nicht mehr uneingeschränkt möglich ist. Wobei sich das ja auch gerade wieder ändert. Also vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir wieder Massenproteste sehen auf der Straße.
Und das wäre wahrscheinlich auch wichtig, denn was würde es für eine demokratische Gesellschaft bedeuten, für unsere Gesellschaft, wenn Menschen eben ja über längere Sicht nicht mehr in geballter Masse auf die Straße gehen dürfen?
Also ich würde mal sagen, man verlernt das Demonstrieren nicht, sondern das ist was als eine Kulturtechnik erhalten bleibt, auch wenn es über einen längeren Zeitraum nicht möglich ist. Ich glaube, es gibt nur eine Gefahr, wenn sozusagen es Leute gibt, die die Abstandsregeln missachten und dafür Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben das bekannte Bild von Protesten liefern, dann ist das sozusagen das falsche Signal, dass gerade die Leute, die die Regeln missachten und eben nicht die Hygieneregeln einhalten, dass die Aufmerksamkeit bekommen. Das sieht man ja jetzt gerade in den Hygienedemos. Es gab schon sehr früh Proteste gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Die haben die Regeln eingehalten, die haben Abstand gehalten, haben Masken getragen. Die sind aber nicht mit so viel Aufmerksamkeit bedacht worden, wie das jetzt zuletzt der Fall war.
Dr. Simon Theune, Soziologe und Vorstand des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Vielen Dank. Auseinander, keine Chance für die Masse. Das war der Tag in HR2 Kultur, praktischerweise auch im stillen Kämmerlein zu hören und nicht zuletzt nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen allein oder mit anderen, natürlich mit so vielen anderen wie erlaubt, noch einen angenehmen Abend.